uns nun Regionalpastor Dexter Wakefield.
Grüße an alle. Ich bringe Grüße von Dr. Meredith, Richard Ames, Dr. Douglas Vineal und allen von hier im Hauptbüro der Living Church of God in Charlotte. Ich hoffe, Sie hatten alle bereits Gelegenheit, etwas von dem Fest letzten Abend zu genießen. Es ist ein Festtag und wir sollten ihn als Fest feiern und wir können einen Teil des 2.10. dafür verwenden. Am ersten Tag des 7. Monats halten wir eine gebotene Versammlung ein und Gott zeigt uns, dass diese Zeit heilig ist. Es ist die Zeit des Posaunenfestes, es ist ein heiliger Tag und wir unterbrechen an diesen unsere normalen wöchentlichen Aktivitäten und kommen zusammen, um Gott zu ehren. Schlagen wir bitte auf 3. Mose Kapitel 23 und Vers 23. Wir lesen 3. Mose Kapitel 23, Verse 23 bis 25. Warum sind wir hier? Warum sind wir hier? 3. Mose 23, Vers 23. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage zu den Kindern Israel, am ersten Tag des 7. Monats sollt ihr Ruhetag halten mit Posaunenblasen zum Gedächtnis, eine heilige Versammlung. Da sollt ihr keine Arbeit tun und sollt dem Herrn Feueropfer darbringen. Sprechen wir kurz über die heiligen Tage und die Dinge, die sie darstellen, sodass wir einen Einblick dafür kriegen, wo wir uns in Gottes Festzeiten befinden. Im ersten Monat des Jahres, das ist im Frühling eines Jahres, wird Christi Opfer als Opfer für unsere Sünden dargestellt und wir feiern zu dieser Zeit das Passa. Dann kommen die Tage der ungesäuerten Brote. Sie beginnen am 15. Tag des ersten Monats. Sie versinnbildlichen, dass wir ungesäuert werden und dann ungesäuert bleiben, dass wir herauskommen aus der Sünde und so halten wir die Tage der ungesäuerten Brote für eine Woche. Dann, nachdem wir 50 gezählt haben, haben wir die Pfingstzeit und sie zeigt die Gründung von Gottes wahrer Kirche durch die Gabe des Heiligen Geistes. Dann gehen wir durch die langen Sommermonate, sie versinnbildlichen unser Wirken in dieser Zeit und dann kommen wir zum Posaunenfest, über das wir heute sprechen. Christus kehrt zurück in Macht und Herrlichkeit und die erste große Auferstehung geschieht. Dann 10 Tage nach dem Posaunenfest halten wir den Versöhnungstag ein. Er versinnbildlicht das Binden des Satans. Und wenn Satan gebunden ist, zeigt sich auch die Befreiung einer Welt, die gefangen gehalten wurde. Und dann kommt das Laubhüttenfest. Er versinnbildlicht das Reich Gottes und die tausendjährige Herrschaft Jesu Christi mit seinen Heiligen. Der letzte große Tag versinnbildlicht schließlich das Gericht des großen weißen Throns, die Hoffnung für alle, die jeweils gelebt haben. Und ich möchte das gerne hervorheben. Gott möchte, dass wir sozusagen ein aus 7 Akten bestehendes Schauspiel durchleben. Wir spielen sozusagen den Heilsplan durch, denn diese Dinge versinnbildlichen den Heilsplan. Und Gott möchte, dass wir ihn durchspielen, damit wir ihn nicht vergessen. Diejenigen, die Gottes heilige Tage vergessen haben, vergessen wir gewöhnlich auch diesen großen Plan, das große Evangelium vom Reich Gottes. Es gibt also viele kleine Lektionen, die wir an diesem großen Festtag heute lernen können. Sehr viel geschieht an diesem heutigen Tag. Nur um ein paar zu erwähnen, ein großes Licht durchbricht die Dunkelheit in dieser Welt. Etwas anderes, Gott trennt die Spreu vom Weizen. Auch dieses Sinnbild wird gegeben. Und er tut es an diesem Tag auf sehr dramatische Weise. Dann haben wir die Auferstehung und die Verherrlichung. Es geschieht also sehr viel an diesem heutigen Tag. Aber es ist auch die Zeit der Geburt der Kinder Gottes. Es ist die Zeit der Geburt der Kinder Gottes. Eine heilige Nation wird an diesem Tag geboren. Und ich möchte über diese großartige Geburt heute etwas sprechen. Der Titel der Predigt heute ist deshalb Die Geburt einer Nation. Und sehen wir uns dieses wunderbare Bild an, das Gott in unserem eigenen Leben, in unserem eigenen Leib geschaffen hat, als ein Vorausschatten der Ereignisse an diesem großen Tag, sowohl für das physische als auch für das geistliche Israel. Punkt Nummer 1, sehen wir uns das nationale Bild des Volkes Israel an, der Nation Israels. Schlagen wir auf Römer Kapitel 1, Verse 18 bis 20. Römer Kapitel 1 und beginnen wir ab Vers 19. Römer 1 und Vers 19. Hier sehen wir ein wichtiges biblisches Prinzip, an das wir uns erinnern sollten, während wir diese Dinge in Gottes Wort betrachten. Römer 1, Vers 19. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, seine göttliche Natur, und das Wort für Gottheit ist Deotes und ist wirklich seine göttliche Wesensart, diese wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, also durch physische Dinge, die er geschaffen hat. Gott schuf für uns physische Sinnbilder, damit wir diese Dinge verstehen können. Sogar seine ewige Kraft und Gottheit, die göttliche Wesensart, sodass sie keine Entschuldigung haben. Wissen Sie, manche Leute in der Welt sagen, die Bibel ist ein Buch über Menschen, geschrieben von Menschen. Tatsächlich aber, wenn man darüber nachdenkt, ist das die Geschichte einer Frau. Israel. Im Alten Testament geht es um ihre Zeugung, ihr Wachstum und ihre Geburt und ihre Ehe. Und im Neuen Testament ist es im Wesentlichen dasselbe, nur dass es hierbei um die Empfängnis und Geburt des Israels Gottes geht, um die Kirche Gottes. Schlagen wir auf 1. Mose, Kapitel 12 und Vers 1. 1. Mose 12 und Vers 1. Hier entsteht eine Nation, als ein Versprechen gegeben wird. Es ist sozusagen die Zeugung Israels. Die Idee von Israel beginnt hier. 1. Mose 12, Vers 1. Und der Herr sprach zu Abram: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Hier haben wir also das Versprechen für ein künftiges physisches Israel, aber auch, dass dadurch alle Geschlechter auf Erden gesegnet sein sollen, nämlich durch Jesus Christus und seine Kirche. Dann 1. Mose Kapitel 17, Verse 15 bis 17. 1. Mose Kapitel 17, Abvers 15. Das Israel im Altertum begann mit einer wundersamen Empfängnis. Selbst Abraham, oder damals Abram, wollte es erst nicht glauben, als es ihm gesagt wurde. 1. Mose 17, Vers 15. Und Gott sprach abermals zu Abraham: Du sollst Sarai, deine Frau, nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Denn ich will sie segnen, und auch von ihr will ich dir einen Sohn geben. Ich will sie segnen, und Völker sollen aus ihr werden, und Könige über viele Völker. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen: Soll mir mit 100 Jahren ein Kind geboren werden? Und soll Sarah 90 Jahre alt gebären? Er konnte kaum glauben, was er hörte. Dann Vers 21: Aber meinen Bund will ich aufrichten mit Isaak, den dir Sarah gebären soll, um diese Zeit im nächsten Jahr. Es war eine wundersame Geburt, gehend über Abraham, Isaak und dann Jakob, der Israel wurde. Und wir sehen uns den Rest von Israels Geschichte in einem kurzen Überblick an, einfach um eine Idee davon zu bekommen, wovon wir hier sprechen. Jakob, der in Israel umbenannt wurde, Jakob und seine Nachkommen wurden zu einer großen Nation Israel. Und dann kam Mose und sagte: Lass mein Volk ziehen. Sie wurden von dem Pharao gefangen gehalten, der ein Sinnbild für den Satan ist, und Ägypten ist ein Sinnbild für die Sünde. Und Ägypten erlebt sinnbildlich eine Art Wehen, große Plagen kommen über Ägypten, endend mit dem Tod ihrer Erstgeborenen. Und Israel wird dann herausgeworfen. Israel durchquert das Rote Meer, das ist ein Sinnbild für die Taufe, und kommt auf der anderen Seite heraus als eine neugeborene Nation, auf wundersame Weise beschützt von Gott. Und dann geht diese Nation zum Sinai und heiratet ihren Ehemann. Sie geht einen Bund mit ihm ein. Eine Nation wurde geboren an einem Tag. Aber Israel war nicht treu gegen ihrem Ehemann und dem Versprechen, das sie gegeben hat. Ihre unruhige Ehe endete mit dem Tod des Ehemannes am Kreuz. Wir sehen also diese großen Sinnbilder in der Geschichte Israels als ein Vorausschatten für noch größere Dinge, die noch kommen sollten. Israel erwies sich als untreu und sie wird die Nation Israel zu einer Art Sinnbild für die Sünde. Sehen wir uns das weiter an in Punkt Nummer 2. Ägypten erlebte eine Art Bedrängnis, als sie Israel herausgeworfen haben. Und ebenso wird diese Welt, die eindeutig Satans Welt ist, eine viel größere Bedrängnis erleben mit der Geburt der Söhne Gottes. Schlagen wir auf Matthäus Kapitel 24, Verse 1 bis 8. Matthäus Kapitel 24, Verse 1 bis 8. Hier sehen wir, wie die Welt eine Art Wehen durchläuft. Matthäus 24, Vers 1, und Jesus ging aus dem Tempel fort, und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Er aber sprach zu ihnen, seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und dazu möchte ich kurz aus Sacharja 14 lesen. Sacharja 14, und wir lesen in Vers 1. Ich hatte persönlich eine interessante Erfahrung. Am letzten Fest waren wir in Israel. Wir reisten durch Israel durch und gingen auch auf den Tempelberg. Wir konnten die Al-Aqsa-Moschee sehen, den Felsendom, und es war viel Unruhe dort. Es waren Proteste, man hörte sogar Explosionen. Und als wir dann wieder vom Tempelberg herabstiegen, gingen wir durch das Kidron-Tal gegenüber auf den Ölberg. Und es ist ziemlich steil, dort hinaufzugehen. Es ist nur etwa ein Fußmarsch von einem Kilometer von einem Punkt zum anderen, aber als wir auf die Spitze des Ölbergs kamen, lasen wir Sacharja 14 und Matthäus 24. Und so möchte ich beginnen, indem ich das auch lese, Sacharja 14, beginnend ab Vers 1. Siehe, es kommt für den Herrn die Zeit, dass man in deiner Mitte unter sich verteilen wird, was man dir geraubt hat. Denn ich werde alle Heiden versammeln zum Kampf gegen Jerusalem. Und die Stadt wird erobert, die Häuser werden geplündert und die Frauen geschändet werden. Und die Hälfte der Stadt wird gefangen weggeführt werden, aber das übrige Volk wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Und der Herr wird ausziehen und kämpfen gegen diese Heiden, wie er zu kämpfen pflegt am Tage der Schlacht. Und seine Füße werden stehen zu der Zeit auf dem Ölberg, der vor Jerusalem liegt, nach Osten hin. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, vom Osten hin bis zum Westen, sehr weit auseinander, sodass die eine Hälfte des Berges nach Norden und die andere nach Süden weichen wird. Und dann schauen wir Vers 9 an. Und der Herr wird König sein über alle Lande. Zu der Zeit wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige. Und damit lesen wir weiter in Matthäus Kapitel 24 und Vers 3. Matthäus 24, Vers 3. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren, sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Und wissen Sie, es war eine sehr interessante Erfahrung, denn wir standen und saßen genau an dieser Stelle, auf der Spitze des Ölbergs, und schauten in Richtung auf den Tempelberg und über das Kidron-Tal, und wir konnten nicht anders, als über genau dieselbe Frage nachzudenken. Mein Kopf war überflutet mit Gedanken, wie es sein wird, wenn Christus an genau dieser Stelle stehen wird, wenn seine Füße auf dem Ölberg stehen. Und er und seine Heiligen werden über dieses Kidron-Tal schauen, in Richtung auf den Tempelberg. Und ich fragte mich oft, ob Christus seine Jünger auf den Ölberg geführt hatte, damit sie dasselbe dachten und diese Frage stellen würden. Und sie haben es getan. Wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Und wir sprechen dabei von den Ereignissen am großen Tag des Posaunenfestes, den Ereignissen, die durch das Posaunenfest symbolisiert werden. Vers 4. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe, denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei, seht zu und erschreckt nicht, denn das muss so geschehen, aber es ist noch nicht das Ende da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere, und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Und im Griechischen ist genau das Wort verwendet, das auch für Geburtswehen gebraucht wird. Wenn Sie mehr über diese Geburtswehen lesen möchten, dann lesen Sie Offenbarung Kapitel 8 und dort bekommt man eine gute Vorstellung, wie es dann sein wird. Gehen wir zu 1. Thessalonicher Kapitel 5 und lesen wir Verse 1 bis 6. 1. Thessalonicher Kapitel 5 Verse 1 bis 6. Hier geht es weiter mit der Geschichte, mit den Wehen und der Geburt, den Geburtswehen. Von den Zeiten und Stunden aber, liebe Brüder, ist es nicht nötig, euch zu schreiben, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau. Und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme. Denn ihr alle seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. So lasst uns nur nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. geistlich wach zu bleiben, wachsam zu sein, aufzupassen und zu wachen, das ist etwas, was wir hier in der Kirche und in diesem Werk tun. Wir beobachten die Weltereignisse und wir sehen, wie diese prophetische Geschichte sich erfüllt und wir berichten der Welt davon. Wir beobachten das alles sehr genau. Schlagen wir auf Römer Kapitel 8, Verse 18 bis 23 und Vers 29. Römer Kapitel 8, Verse 18 bis 23 und Vers 29. Römer 8, Vers 18. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Und wir wissen, dass das geschehen wird wie bei einer Geburt. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Geschwister, dies ist eine Welt, die gefangen gehalten wird. Wir sind in Satans böser Welt, wir sind in ihr, aber nicht ein Teil von ihr. Und wenn er abgesetzt wird, zu der Zeit, die in diesen Herbstfesttagen symbolisiert wird, dann wird diese Welt eine große Befreiung erfahren. Die gefangen gehaltene Welt wird befreit werden. Und dann geschieht etwas Interessantes. Schlagen wir auf Jesaja, Kapitel 13, Verse 6 bis 13. Jesaja, Kapitel 13, Verse 6 bis 13. Können Sie sich vorstellen, wie ein Mann Geburtswehen erlebt? Nun, so etwas in der Art wird geschehen. Wir lesen ab Vers 6. Heulet, denn des Herrn Tage ist nahe. Er kommt wie eine Verwüstung vom Allmächtigen. Darum werden alle Hände schlaff und alle Menschen Herz wird feige sein. Schrecken, Angst und Schmerzen wird sie ankommen. Es wird ihnen bange sein wie einer Gebärenden. Einer wird sich vor dem anderen entsetzen. Feuerrot werden ihre Angesichter sein. Schlag mir auch auf Jeremia Kapitel 30, Verse 4 bis 7. Jeremia Kapitel 30, Verse 4 bis 7. Und wiederum, dies wird in der Bibel erwähnt, und das wird ein Ereignis sein, wenn dies geschieht. Dies wird man auf der Erde erleben können, wenn all diese Dinge geschehen. Vers 4. Und dies sind die Worte, die der Herr redete über Israel und Juda. So spricht der Herr. Wir hören ein Geschrei des Schreckens. Nur Furcht ist da und kein Friede. Forschet doch und seht, ob dort Männer gebären. Wie kommt es denn, dass ich sehe, wie alle Männer ihre Händen an die Hüften halten, wie Frauen in Kindsnöten, und alle Angesichter so bleich sind? Wehe, es ist ein gewaltiger Tag und seinesgleichen ist nicht gewesen, und es ist eine Zeit der Angst für Jakob. Das ist das physische Israel, überall wo sie sind. Doch soll ihm daraus geholfen werden. Nachdem Israel durch starke Hand, durch Christus, aus Ägypten herausgekommen war, gab es eine große Freude unter dem Volk. Und Mose sang das Lied des Mose, und er zeigte seine Freude darin, frei zu sein von der Sklaverei, die sie aushalten mussten. Und wissen Sie, jeder einzelne von uns kam aus seinem eigenen geistlichen Ägypten heraus. Als sie in der Welt waren, hielten sie den Sabbat nicht ein. Und auch Israel hatte den Sabbat verloren, als sie in Ägypten waren. Er musste wieder offenbart werden. Wir lesen darüber in 5. Mose Kapitel 16 mit der Geschichte mit dem Manna. Gott zeigte ihnen, welcher Tag der Sabbat war, und er gebot ihnen, ihn einzuhalten. Und jeder einzelne von uns kam aus seinem eigenen persönlichen geistlichen Ägypten heraus. Christus hat uns herausgeführt, teilweise mit starker Hand, indem er eingegriffen hat in unserem Leben. Aber Satan kennt auch unsere Schwächen. Wenn Sie aus Ihrem geistlichen Ägypten herauskommen, ist es sehr wahrscheinlich, dass Satan Sie verfolgen wird, wie der Pharao die Israeliten verfolgt hat. Aber verlassen Sie sich auf Gott und Christus, dass diese mit Ihnen arbeiten und in Ihnen arbeiten. Gott wird Sie führen. Und es gibt große Freude im Himmel und auf Erden bei der letztlichen Geburt der Kinder Gottes. Punkt Nummer 3. Gott hat uns ein physisches Bild vorgesetzt für das, was in seinem Plan geschehen wird. Wie das Kind Teil einer Frau ist und eng mit ihrer DNA verbunden ist, so steht auch Gottes Plan von Anfang an fest. Schlagen wir jetzt auf, bitte, Johannes Kapitel 16, Verse 20 bis 22. Johannes Kapitel 16, und wir lesen ab Vers 20. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Eine Frau, wenn sie gebiert, so hat sie Schmerzen, denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst um der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Wissen Sie, wir hatten 4 Kinder, 2 Mädchen und 2 Jungs, und ich war bei jeder der Geburten dabei. Ich habe alles mit meiner Frau durchgemacht, während der Schwangerschaft, bis hin zur Geburt, ich war immer dabei, und wenn Sie jede Gelegenheit haben, Sie junge Männer, dabei zu sein, bei der Geburt Ihrer Kinder, dann nutzen Sie die Gelegenheit, Sie werden es niemals vergessen. Aber das ist sehr ähnlich wie die Geburt der Kinder Gottes, wo auch all diese Dinge geschehen. Sie Frauen, die Sie Kinder geboren haben, Sie wissen, wie es sich anfühlt, mental, wenn man schwanger ist. Und das war auch sehr ähnlich, wie meine Frau und ich es erlebt haben. Man weiß, der Geburtstermin kommt. Man rechnet sich die 40 Wochen aus und so hat man ein festes Datum in der Zukunft, wo die Geburt stattfinden soll. Und die Schwangerschaft scheint immer länger anzudauern. Jedenfalls hat es sich für uns so angefühlt. Man hat zwar ein Datum, aber man weiß ja nicht genau, an welchem Datum letztlich die Geburt stattfinden wird. Man hat nur einen allgemeinen Zeitrahmen, in dem es wahrscheinlich geschehen wird. Und das wird auch in Matthäus Kapitel 25, Vers 13 ausgedrückt. Ich lese es einfach, Matthäus 25, Vers 13. Darum wachet, wachet also, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde, in der der Menschensohn kommen wird. Wenn der Menschensohn kommen wird, das ist der Zeitpunkt der Geburt für die Kinder Gottes. Und vielleicht haben Sie Frauen sich auch schon gesagt, oh, ich werde immer so sein, in diesem Zustand der Schwangerschaft. Ich habe es langsam satt zu warten. Ich bin es müde, mich immer bereit zu halten. Und das ist sehr ähnlich, wie es in diesem Zeitalter heute ist. Es gibt Zeichen, bei denen man sich fragt, wo man sich im Prozess im Moment befindet. Wir fragen uns manchmal, wo wir genau in Gottes Plan jetzt stehen, hinsichtlich des Endes des Zeitalters. Und das war bei uns mit den Kindern genauso. Manchmal spürt man ein Treten im Bauch, manchmal kommen kleine Wehen. Wir haben all diese Dinge erlebt. Matthäus 24, Verse 4 bis 8. Matthäus 24, wir lesen Verse 4 bis 8. Hier heißt es, Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe, denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei, seht zu und erschreckt nicht, denn das muss so geschehen, aber es ist doch nicht das Ende da. Und das ist genau das, was manchmal geschieht. Wir warten, wir beobachten, wir wachen, wir sehen die Kriege und Kriegsgerüchte, wir sehen, wie sich alles prophetisch beschleunigt und wir sagen uns, eigentlich ist die Weltbühne bereitet. Und alle Schauspieler sind schon auf der Bühne, sie haben nur noch nicht angefangen zu sprechen. Vers 7, denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Es ist nur der Anfang. Es ist so wie bei der Frau, die am Ende ihrer Schwangerschaft ihre ersten Wehen bekommt. Dinge beginnen dann langsam. Vielleicht möchten Sie dann, dass es schnell vorbeigeht. Vielleicht haben Sie sich auch schon gesagt, ich möchte, dass die Bedrängnis bald kommt. Ich möchte, dass diese Dinge schnell geschehen. Man freut sich natürlich nicht auf den Prozess, weil man weiß, es sind schlimme Bedrängnisse dann. Und so geht es uns mit der Bedrängnis so, dass wir sie vielleicht manchmal herbeisehnen, weil wir möchten, dass Christus frühzeitig kommt. Wir wissen nur, was davor geschehen muss. Und wir wissen, dass manche geschützt sein werden und wir können immer dafür beten, dein Reich komme. Und wie bei einer Schwangerschaft ist es auch manchmal so, dass das berechnete Datum verpasst wird. Das Datum wird verpasst und ich erinnere mich, wie ich meiner Frau einmal gesagt habe, bei unserem 4. Kind, schau dir nur die Größe dieses Kindes an. Das kann niemals länger gehen als bis zum 21. Dezember. Nun, es ging länger. Es dauerte bis zum 31. Dezember. 10 Tage später. Und ich machte noch einen Scherz mit ihr am 31. Dezember, dass ich zu ihrem Spaß sagte, jetzt muss es aber schnell gehen, damit ich noch meinen Steuervorteil bekomme. Und ob sie es glauben oder nicht, sie hat sich beeilt. Unser 4. Kind wurde geboren am 31. Dezember, abends. In den 1960er und 70er Jahren versuchten wir einmal, ein Datum zu setzen, und manche von ihnen erinnern sich daran. Obwohl Gott sagt, ihr wisst weder Tag noch Stunde, und wenn Gott sagt, ihr wisst weder Tag noch Stunde, dann meint er es auch. Wenn es soweit ist, dann ist es soweit. Und Dr. Meredith hat kürzlich über diesen allgemeinen Zeitrahmen gesprochen, in dem wir uns jetzt befinden, und achten Sie besonders darauf, denn wir müssen in dieser Hinsicht wachsam sein. Uns wird immer wieder gesagt, darum wachet, seid wachsam. Wir achten also auf diese Dinge, aber wir haben immer nur Bruchstücke. Wir sehen nur Bruchstücke, aber wir sehen nicht die spezifische Zeit, wann was geschieht. Und so haben wir eine allgemeine Vorstellung von der Zeit, in der wir uns befinden, und wir glauben, dass wir uns in dieser Zeit befinden, die direkt zur großen Bedrängnis hinführt, wie auch zur Endzeit. Und wie bei der großen Bedrängnis, wenn die Wehen kommen, dann kommen sie. Dann ist es soweit. Ihre Erfahrung mag vielleicht anders gewesen sein. Beim ersten Mal beginnt die Mutter in der Regel etwas langsam mit den Wehen. Ich erinnere mich, dass es bei meiner Frau so war. Die Kontrakturen fühlten sich erst sehr beherrschbar an und dann werden sie aber stärker und stärker. Und sie dauern länger und immer länger. Und meine Frau kann dann vielleicht immer noch sagen, das ist okay, ich kann damit umgehen. Aber wenn tatsächlich die Wehen einsetzen, dann wird es schwierig. Sie steigern sich immer mehr und sie erkennen vielleicht, wie meine Frau es auch erkannte, dass ihr Körper sich ihrer Kontrolle entzieht, wenn eine Frau die Wehen bekommt. Die Wehen laufen nach ihrem eigenen Programm ab. Und in der Welt wird es genauso sein. Es wird dann so sein, dass es nichts gibt, was wir tun können in Bezug auf das, was geschieht. Dann läuft ein Programm ab, das Gott vor langer Zeit eingerichtet hat, mit der großen Bedrängnis und dem Tag des Herrn. Und im Geburtsprozess, wenn man in die Übergangsphase kommt, dann wird es schwierig, aber am Ende ist große Freude, dass ein kleines Baby geboren wurde. Nun, die Erlebnisse in der Welt werden sehr ähnlich wie ein Geburtsprozess sein, wenn die Kinder Gottes geboren werden. Schlagen wir bitte auf Jesaja Kapitel 66. Wir lesen Verse 7 bis 10 und 23. Jesaja 66, Vers 7. Es ist gut, das gesamte Kapitel zu lesen, aber wir lesen jetzt nur einen Teil davon. Jesaja 66, Vers 7. Ehe sie Wehen bekommt, hat sie geboren. Ehe sie in Kindsnöte kommt, ist sie eines Knaben genesen. Das bezieht sich auf Israel und Christus. Wer hat solches je gehört? Wer hat solches je gesehen? Ward ein Land an einem Tag geboren? Ist ein Volk auf einmal zur Welt gekommen? Kaum in Wehen hat Zion schon ihre Kinder geboren. Sollte ich das Kind den Mutterschoß durchbrechen und nicht auch geboren werden lassen, spricht der Herr? Sollte ich, der gebären lässt, den Schoß verschließen, spricht dein Gott? Freut euch mit Jerusalem und seid fröhlich über die Stadt, alle, die ihr sie lieb habt. Freut euch mit ihr, alle, die ihr über sie traurig gewesen seid. Vers 23. Und alles Fleisch wird einen Neumond nach dem anderen und einen Sabbat nach dem anderen kommen, um vor mir anzubeten, spricht der Herr. Das wird zu der Zeit von Gottes großen millennialen Sabbat sein. Dann wird alles Fleisch Gottes Sabbate einhalten und von ihnen Kenntnis haben. Die gesamte Welt wird in Wehen geraten, direkt vor dem großen Ereignis, das dieses Fest symbolisiert. Und Gott wird seine Kirche zu diesem Ereignis hinführen, hin zur Geburt einer Nation, der Geburt der Kinder Gottes. Punkt Nummer 4. Wir sprachen darüber, was mit dieser Welt geschehen wird und was das Posaunenfest symbolisiert. Aber wie wird es für Sie persönlich sein? Hier sind ein paar Beispiele, an die Sie sich erinnern können, hinsichtlich dieses großen Tages. Johannes Kapitel 3 und Verse 1 bis 8. Johannes Kapitel 3, Verse 1 bis 8. Eines, das Sie erleben werden, ist es, einen Geistleib zu haben. Einen Geistleib. Im Moment habe ich einen physischen Leib und ich bemerke, wie er älter und älter wird. Und ich freue mich auf den Tag, wenn diese Schriftstelle zur Realität wird. Johannes 3, Vers 1. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm: Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Geboren aus Geist. Dann Vers 6. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Ich bin jetzt Fleisch und Sie sind Fleisch. Wir sind noch nicht Geist. Und diejenigen, die behaupten, sie seien wiedergeboren, nun, ich erinnere mich, dass Herr Armstrong oftmals sagte, geben Sie mir eine Nadel und ich zeige Ihnen, ob Sie wiedergeboren sind. Ich piekse Sie mit der Nadel und wenn Sie Aua sagen, dann sind Sie noch nicht aus Geist wiedergeboren. Wenn es heißt, geboren aus Geist, dann meint es genau das, was es sagt. Es bedeutet, was es hier heißt. Vers 7. Wundere dich nicht, dass ich gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Wie werden sie sein? Vers 8 sagt es. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus Geist geboren ist. Geboren aus Geist, geistliche Leiber. Nun, das ist eines, was sie sein werden. Schauen wir uns etwas anderes an. Johannes 17, Vers 5. Johannes Kapitel 17, Vers 5. Sie werden verherrlicht sein. Herrlich. Die Geistleiber, die wir bekommen, werden große Herrlichkeit besitzen. Christus hatte Herrlichkeit mit dem Vater vor der Erschaffung des Kosmos. Vers 5. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Bevor der Kosmos war, vor alle Dinge waren. Vers 22. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Wow, was für eine Verheißung! Was für eine außergewöhnliche Aussage! Wie sind ein Vater und ein Sohn eins? Nun, ich habe zwei Söhne und zwei Töchter. Wie sind wir eins? Natürlich als eine Familie. Es ist nicht die Frage, ob es einen Gott gibt, sondern wie. Die Einigkeit Gottes ist die Einigkeit der göttlichen Familie, der verherrlichten Familie Gottes, in die wir gelangen können. Und ich lese Ihnen Schriftstellen vor, die Ihnen sagen, wie Sie sein werden, wenn Sie in diese Familie eintreten. Schlagen wir auf Matthäus Kapitel 17 und lesen wir Verse 1 bis 6. Matthäus Kapitel 17, Verse 1 bis 6. Hier ging es um die Verklärung Jesu, als die Jünger eine große Vision erlebten in Bezug auf das, was geschehen würde. Matthäus 17, Vers 1. Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. So sieht die Verherrlichung aus. So sah Jesus aus, sein Gesicht schien wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Dann lesen wir Kolosser Kapitel 3, Verse 1 bis 4. Kolosser Kapitel 3, Verse 1 bis 4. Mehr zu diesem Thema hier. Dies wird uns ganz sorgfältig im Neuen Testament gezeigt. Kolosser 3, Vers 1. Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus, euer Leben, sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Das ist eine große Verheißung. Sie werden so sein wie er, wenn das geschieht. Das ist eines der Dinge, die geschieht am Posaunenfest. Schauen wir uns an 1. Johannes Kapitel 3, Verse 1 bis 3. 1. Johannes Kapitel 3, Verse 1 bis 3. Hier lesen wir mehr zu dieser großen Verheißung, wie wir sein werden bei dieser Umwandlung, wenn wir zu Geistwesen werden. 1. Johannes 3, Vers 1. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen, und wir sind es auch. Darum kennt die Welt uns nicht, denn sie kennt ihn nicht. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder, es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Wir werden sein, wie er ist, wie Jesus Christus. Geschwister, nichts, was durch Sünde verunreinigt ist, kann dies bekommen. Nichts, was durch Sünde verunreinigt ist, kann Unsterblichkeit anziehen, die Gott für uns vorbereitet. Denn die Familie Gottes ist heilig. Sie ist abgesondert und nichts Unreines kann ein Teil davon sein. Denn es ist tatsächlich so, der Sünde-Sold ist der Tod. Der Sünde-Sold ist der Tod, denn nichts Unreines, nichts, was durch Sünde verunreinigt ist, kann es erhalten. Nichts kann in diese Familie eintreten, was durch Sünde verunreinigt ist. So müssen wir heilig sein, um auferweckt zu werden zu dieser Unsterblichkeit, damit wir diesen Geistleib anziehen können. Matthäus Kapitel 13, Vers 43. Matthäus Kapitel 13, Vers 43. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich. Wer Ohren hat, der höre. Sie haben Ohren zu hören. Gott hat ihnen die Ohren geöffnet. Gott hat ihnen den Sinn geöffnet, diese Dinge zu verstehen. Und es ist ein Wunder, dass Gott ihnen das gegeben hat. Sehen Sie es als großes Wunder an. Wenn Sie versuchen, anderen Menschen diese Dinge zu erklären, was sagen Sie dann? Wir verstehen es nicht. Sie werden nicht fähig sein, das zu verstehen. Für Sie klingt das alles wie eine Torheit. Aber Sie verstehen es, weil Gott zuerst mit Ihnen arbeitet und nach der Taufe wirkt sein Geist in Ihnen. Gott verändert uns, er gibt uns Ohren zu hören und Augen zu sehen. Wer Ohren hat, der höre. Lukas 24, Verse 28 bis 35. Obwohl wir dann diesen herrlichen Geistleib haben, werden wir immer noch Gemeinschaft haben können mit Menschen, die diese Unsterblichkeit noch nicht angezogen haben. Wir können sogar physisches Essen zu uns nehmen, wie Menschen es tun. Wir lesen Lukas Kapitel 24 ab Vers 28. Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet, und sie erkannten ihn. Das spricht hier von Christus. Und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift öffnete. Wissen Sie, Sie werden nicht nur fähig sein zu essen, Sie können dann auch sprechen und lehren. Es wird Ihnen möglich sein, das Herz von Menschen zum Brennen zu bringen, indem Sie sie Gottes Wahrheit lehren und ihnen den Sinn öffnen. Es wird eine Welt ohne Satan sein, eine befreite Welt. Sie war zuerst gefangen gehalten und ist dann befreit. Vers 33. Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die Elf versammelt und die bei ihnen waren. Die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. Dann schlagen wir auf Römer Kapitel 2 und Vers 7. Römer Kapitel 2 und Vers 7. Etwas anderes, was sie sein werden, ist unsterblich. Sie werden unsterblich sein. Gott kann, Römer Kapitel 2, ewiges Leben verleihen, denen, die in aller Geduld mit guten Werken trachten nach Herrlichkeit, Ehre und unvergänglichem Leben. Sie suchen jetzt Unsterblichkeit, Geschwister. Sie haben es noch nicht. Und das ist eine der großen mentalen Blockaden, die die Welt hat. Sie glauben, sie seien bereits jetzt unsterblich. Sie glauben, sie hätten eine unsterbliche Seele in ihrem Leib, die weiterlebt, wenn sie gestorben sind. Und das blockiert ihr Verständnis für so viele Dinge, besonders hinsichtlich des Heilsplans. Aber sie trachten nach dem unvergänglichen Leben. Sie trachten nach der Herrlichkeit in der Familie Gottes. Sie trachten nach Unsterblichkeit. Dann schlagen wir auf 1. Korinther Kapitel 15, Verse 44 bis 55. 1. Korinther, Kapitel 15, Verse 44 bis 55. Ein vertrautes Kapitel, das wir auch gerne lesen, besonders am Posaunenfest. Wir beginnen Vers 44. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Gibt es einen natürlichen Leib, so gibt es auch einen geistlichen Leib. Wie geschrieben steht, der erste Mensch, Adam, wurde zu einem lebendigen Wesen. Und der letzte Adam zum Geist, der lebendig macht. Wer ist der letzte Adam? Es ist Jesus Christus. Und wir folgen ihm nach. Er ist der Erstgeborene vieler Brüder. Vers 46. Aber der geistliche Leib ist nicht der erste, sondern der natürliche, danach der geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde und irdisch, der zweite Mensch ist vom Himmel. Wie der irdische ist, so sind auch die irdischen. Und wie der himmlische ist, so sind auch die himmlischen. Und wie wir getragen haben das Bild des irdischen, so werden wir auch tragen das Bild des himmlischen, des himmlischen Menschen Jesus Christus. Vers 50. Das sage ich aber, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Auch wird das Verwesliche nicht erben die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und das plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Die letzte Posaune, das ist die, die die Geburt der Söhne Gottes ankündigt. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit und dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Unsterblichkeit ist etwas, was sie anziehen, was Gott für uns bereithält. Was Christus bringt, wenn er kommt. Wir haben sie jetzt noch nicht. Es ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Und diejenigen, die es nicht verstehen, können auch so viele andere Dinge nicht verstehen. Es ist eine doktrinäre Blockade, die sie haben, die Satan eingerichtet hat für die Welt. Vers 54. Wenn aber dies Verwesliche anziehen wird die Unverweslichkeit und dies Sterbliche anziehen wird die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Etwas anderes, was wir zu dieser Zeit haben werden, ist Macht. Kraft und Macht. Schlagen wir auf, bitte, Philipper Kapitel 3, Verse 20 bis 21. Philipper Kapitel 3, Verse 20 bis 21. Sie werden nicht nur Herrlichkeit haben, sie werden auch Macht besitzen. Philipper 3, Vers 20. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Denken Sie nach über den Leib, den Christus jetzt hat. Er ist weitaus größer in Macht und Autorität, als wir es sein werden, denn er hat die Kraft, sich alle Dinge untertan zu machen, durch die Kraft, die sein Leib hat. Er ist der Erstgeborene unter vielen, und er wird diese Dinge uns ebenfalls geben. Und wir werden gleich sein seinem verherrlichten Leib. Wir werden einen Leib haben wie seinen. Offenbarung Kapitel 3, Vers 21 bis 22. Offenbarung Kapitel 3, Verse 21 und 22. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Christus sitzt gegenwärtig mit dem Vater auf seinem Thron, er sitzt zur Rechten Gottes, und der Vater hat Jesus Christus alle Macht gegeben, alle Autorität im Himmel und auf Erden, dadurch, dass er mit dem Vater auf seinem Thron sitzt. Aber wenn Christus auf die Erde zurückkommt, wird er auf dem Thron Davids sitzen, das wird dann sein Thron sein, und er erlaubt uns, mit auf seinem Thron zu sitzen. Sozusagen auf seinem Thron mit ihm. Wir teilen seine Kraft und Macht, seine Autorität. Vers 22. Offenbarung 3, Vers 22. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Hören wir das? Schätzen wir das? Verstehen wir es? Den großen Plan, die herrlichen Ereignisse, die dieser Tag, das Posaunenfest, symbolisiert. Für uns, für die Kirche und für die Welt. Offenbarung 5 und Vers 10. Noch etwas mehr zu diesem Thema. Offenbarung 5 und Vers 10. Und hast sie, die Heiligen, unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht, und sie werden herrschen auf Erden. Und das kann ja auch heißen, ein Königreich von Priestern, nach der Ordnung des Melchisedek. Und sie werden herrschen auf Erden. Nicht im Himmel, nicht irgendwo auf einer Wolke sitzend, sondern wenn Christus auf dieser Erde regieren wird, werden seine auferweckten Heiligen ebenfalls mit ihm regieren. Offenbarung Kapitel 1, Offenbarung Kapitel 1, Verse 5 und 6. Wiederum mehr zu diesem Thema, Offenbarung 1 und Vers 5. Offenbarung 1, Vers 5. Ihm, der uns geliebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut, das wir versinnbildlicht im Passa, Vers 6, und uns zu Königen und Priestern gemacht hat vor Gott, seinem Vater. Ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und wir sagen auch dazu Amen. Er hat uns von Sünden reingewaschen, weil er uns liebt. Er hat die Sünden von uns genommen und hat es uns ermöglicht, heilig zu werden durch den uns innenwohnenden Geist. Und dann lebt er in uns, Christus lebt in uns und ermöglicht es uns zu überwinden, uns aus der Sünde herauszuhalten. Und dann bringt er uns durch die langen Tage unseres Lebens und wir sterben, werden beerdigt oder, wenn er kommt, werden wir auferweckt oder verwandelt zu dieser Zeit. Und dann macht er uns zu Königen und Priestern vor Gott, seinem Vater. Ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Offenbarung Kapitel 20, Verse 4 bis 6. Offenbarung Kapitel 20, Verse 4 bis 6. Hier wird uns noch mehr gezeigt, wie es sein wird. Offenbarung 20, Vers 4. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und ihnen wurde das Gericht übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet waren um des Zeugnisses von Jesus und um des Wortes Gottes willen, und die nicht angebetet hatten das Tier und sein Bild und die sein Zeichen nicht angenommen hatten, an ihrer Stirn und auf ihrer Hand. Diese wurden lebendig und regierten mit Christus 1000 Jahre. Und die Menschen wunderten sich schon oft über diese Schriftstelle, Menschen werden in der Endzeit enthauptet, aber wir sehen diese Dinge heutzutage. Wir sehen, wie solche Dinge heutzutage geschehen. Wir sehen es in den Nachrichten, wie es geschieht. Vers 5, die anderen Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet wurden. Dies ist die erste Auferstehung. Das bezieht sich auf die Auferstehung zu Beginn des Millenniums. Vers 6, selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Wir werden zunächst durch eine große Bedrängnis gehen, eine weltweite Zeit der Wehen. Und die Welt begibt sich bereits in diese Wehen. Es ist eine Zeit, wie die Welt sie noch nie erlebt hat. Weitaus schlimmer als das, was sie in Ägypten durchgemacht haben, bei den Geburtswehen des physischen Volkes Israel. Das Ergebnis wird aber sein, die Geburt der Unsterblichen, verherrlichten Braut Christi. Und die Welt wird dann befreit werden aus ihrer Gefangenschaft und wird hineingehen in die Freude der weltweiten Herrschaft des Reiches Gottes. Und ist das nicht eine gute Nachricht? Das ist wirklich eine gute Nachricht. Das ist die gute Nachricht, die wir der Welt predigen. Und es ist wichtig, dass wir das tun. Und an eines sollten wir uns erinnern an diesem Posaunenfest. Es ist diese herrliche Wahrheit, dass wir die Kinder Gottes werden. Und was wir sein werden an diesem Tag in der Zukunft, hoffentlich in der baldigen Zukunft. Verherrlicht mit innewohnendem, ewigem Leben, wie Jesus Christus. Schlagen wir auf Daniel Kapitel 12, Verse 1 bis 3. Daniel 12, Verse 1 bis 3. Mehr zu diesem Thema. Mit Autorität gesagt von Gott durch Daniel. Daniel 12, Vers 1, zu jener Zeit wird Michael, der große Engelsfürst, der für dein Volk eintritt, sich aufmachen. Denn es wird eine Zeit so großer Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, seitdem es Menschen gibt, bis zu jener Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden. Alle, die im Buch geschrieben stehen. Das bezieht sich auf das Buch des Lebens. Vers 2. Und viele, die unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Und die da lehren, werden leuchten wie des Himmels Glanz, und die viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Das ist ihre Zukunft, Geschwister. Und diese Zukunft beginnt an diesem heutigen heiligen Tag, mit dem Schall einer großen Posaune, mit ihrer Geburt in die herrliche Familie Gottes.